Wir sitzen hier heute am 17., glaube ich, 17. April im Studio, 2 Stunden vor einer Veranstaltung mit Israel Köppeli, der heute Abend im Centro Sozial sprechen wird, Kampf um Rojava, Kampf um die Türkei, zusammen mit Anja Flach. Und den Namen dritten Referenten habe ich Mahir
Tokatle.
Mahir Tokatle. Zu dem Buch Kampf um Rojava, Kampf um die Türkei. Wahrscheinlich eine Lesung, Ismail, ja?
Keine klassische Lesung, sondern wir werden zum einen vorstellen, was die Idee hinter diesem Buch ist. Und dann wird Mahir seinen Beitrag vorstellen, aber auch das ist keine klassische Lesung. Und Anja Flach, die aktuell in Rojava war, relativ lange, wird von ihren Erfahrungen dort berichten. Mhm. Also es ist quasi einmal so ein thematischer Einstieg in die Publikation, aber dann auch nochmal gucken, wer hat außerhalb der Autorin noch sinnvolle Dinge beizutragen zu dem Team. Und da gibt es immer Choreografenten. Das Ganze ist ja eine bundesweite Veranstaltungsreihe.
Ja. Erstmal möchte ich nochmal dich herzlich begrüßen hier im Studio des FSK und in Hamburg.
Sehr gerne.
Das ist ja eine anstrengende Tour, die du gerade fährst, ne? Quer durchs Land.
Ja, es sind 8 Termine, die, ja, also außerhalb von Süddeutschland sind ja nicht alle Teile von Deutschland belegt. Genau, heute sind wir in Hamburg, morgen schon in Cottbus, gestern waren wir in Erfurt. Und ja, die Idee ist halt, dass man nochmal diese ganzen Debatten um Rojava und was sich in der Türkei rund um die Kurdenfrage entwickelt hat, nochmal so aufgreift und versucht zu schauen, wie man diese Diskussion vorantreiben kann.
Ja.
Deswegen auch die Idee, das eben bundesweit zu machen. Dass man auch vielleicht ein bisschen mitkriegt, wie sich die Debatten entwickelt haben in den letzten 2-3 Jahren.
Ja.
Es gab ja zwischen diesen sehr großen Hype um syrisch-kurdischen Kräfte,
ja,
gerade um die Schlacht in Kobane. Und seitdem kann man schon so gewisse Rückgang auch von Interesse das durchaus sehen. Und wir wollen auch mal schauen, ob man vielleicht bestimmte Diskussionen nicht doch vorantreiben kann.
Ja, das scheint mir auch so ganz wichtig, ne? Aus so einem Hype dann auch wirklich auf eine politische Ebene zu kommen, die auch langfristig trägt. Für mich war Kobane ein ganz wichtiger Moment. Es gab damals den Aufruf für eine Demonstration in Düsseldorf. In diesem Aufruf war zu lesen, sinngemäß jetzt der Satz, in Rojava und in Kobane wird das versucht, was in Spanien gescheitert war, nämlich den Vormarsch des europäischen Faschismus zu stoppen. Also ganz sinngemäß jetzt den Satz wiedergegeben, der ist bei mir, dieser Gedanke ist bei mir sehr hängen geblieben, weil ich mich schon jahrelang auf der Ebene der Auseinandersetzung mit all diesen faschistischen Tendenzen bewege, um das mal so zu bezeichnen.
Ja, also historische Gleichsetzungen sind natürlich immer ein bisschen schwierig, ne? Irgendwie auch zu sagen, ja, das ist Spanien 36, Kobane 2015, ob man das so gleichsetzen kann. Aber was man sicherlich sehen kann, ist, dass in beiden Fällen ja der militärische Erfolg oder Nicht-Erfolg doch über vieles entscheidet. Dass linke emanzipatorische Projekte sich im Zweifel auch schützen müssen vor rechten faschistischen Kräften oder wie es im Fall von Nordsyrien islamistischen Kräften. Und ja, das ist natürlich aber auch ganz viele Schwierigkeiten mit sich bringt, dieser militärische Kampf, der natürlich dann natürlich dazu führt, dass eine Gesellschaft sich deutlich stärker militarisiert, dass politische Fragen, Gesellschaftsfragen in den Hintergrund geraten und sozusagen der Überlebenskampf, der militärische, nach vorne geht. Das hat natürlich auch schwierige Aspekte. Aber was wir jetzt sehen können ist, das ist dann doch anders als Spanien 36, dass wir jetzt in dem Fall von Nordsyrien, der IS ist besiegt.
Ja.
Quasi die Hauptgefahr aus dieser Ecke ist gebannt. Und das ist natürlich auch sehr verlustreich gewesen. Es ist die Rede von über 10.000 Kämpferinnen und Kämpfern der YPG, YPG und ihre Verbündeten. Aber am Ende sehen wir, dass sich Rojava gegen den IS halten konnte. Mhm. Und sogar dazu geführt hat, dass der IS als politisches Projekt, als Pseudostaat zerschlagen ist.
Ja.
Natürlich gibt es noch IS-Kämpfer auch in Nordsyrien, aber sozusagen diese Hauptgefahr für viele Menschen in der Region, aber auch vielleicht auch schon weltweit, ist zerschlagen. Das ist schon ein Erfolg.
Ja, ein Erfolg, der ja teuer bezahlt worden ist. Du hast so um die Jahreswende die Gräber getwittert, die Grabfelder der Opfer und hast gerade eben die Zahl nochmal genannt. Ich hatte auch von über 10.000 Toten gehört. Ein hoher Preis, der gezahlt worden ist, der aber gleichzeitig bedeutet, dass die Menschen dort unter schwierigen Bedingungen, aber sie können leben. Und der Wiederaufbau in Kobane war möglich und wie die Gesellschaft sich strukturiert, das soll auch ein bisschen Thema sein.
Genau, also man muss schon einfach feststellen, dass das sehr viel trotz sehr widriger Umstände funktioniert. Also du hast den Wiederaufbau angesprochen in Kobane, auch da muss man ja deutlich machen, all das, was man an Rohstoffen, an Baustoffen braucht für den Wiederaufbau, kam eben nicht über die Türkei, weil die Grenze bis heute dicht ist. Es gibt bis heute eine türkische Blockade gegenüber Rojava. Das heißt, über irgendwelche Wege, über Nordirak, über Schmuggelwege wurde das, was dort nötig ist, dorthin geschafft. Das ist einfach eine Riesenleistung und hätte man wahrscheinlich auch nicht vermutet, damals, als Kobane zerstört war. Und heute ist die Stadt weitgehend wieder aufgebaut. Das ist ebenfalls ein großer Erfolg. Also wir sehen quasi auf der militärischen Ebene große Erfolge, die aber auch teuer bezahlt wurden mit sehr vielen Opfern. Wir sehen einen Wiederaufbau, der trotz sehr widriger Umstände funktioniert und ohne eigentlich internationale Unterstützung. Also es gibt für Raqqa noch für Kobane Geld, das Beispiel vom Westen für den Wiederaufbau, das ist einfach nicht da. Und trotzdem funktioniert das Schritt für Schritt. Die große Frage, die jetzt natürlich auftaucht, ist, kann sich das Gesellschaftsmodell halten? Können sich die politischen Ideale auch in Zukunft halten? Und da muss man eben doch vielleicht ein bisschen skeptischer sich das anschauen, weil bis heute natürlich klar ist, dass die Türkei nach wie vor daran interessiert ist, Rojava zu zerschlagen und Rojava zu schaden, wie es auch geht. Aber auch das Regime in Damaskus, also Assad, ist nicht davon abgerückt, von der Vorstellung, dass er das ganze Land kontrolliert. Und er ist auch nicht davon abgerückt, dass Syrien nach wie vor ein arabischer, zentralistischer Staat sein soll, in der für Autonomieprojekte jeglicher Art überhaupt kein Platz ist. Das heißt, auch das wird, also auch diese politischen Errungenschaften wird man sehr opferreich verteidigen müssen. Und man wird sicherlich auch hier und da Kompromisse eingehen müssen, um das Überleben zu sichern. Das sind also für große Siegesfeiern jetzt nach der Zerschlagung des IS bleibt eigentlich gar nicht die Zeit. Sondern jetzt geht es eigentlich darum, wie man das, was man sich aufgebaut hat, jetzt sichert für die Zukunft.
Das ist, du hast es ja geschildert, eigentlich eine Umklammerung von zwei Seiten. Was denkst du, wie diese Sicherung funktionieren kann? Oder können wir das überhaupt besprechen, ohne erst einmal auf die Situation in der Türkei einzugehen?
Genau, wir sollten vielleicht mal schauen, inwiefern die Türkei oder die türkische Regierung eigentlich ein fortwährendes Interesse hat, Rojava anzugreifen, auch diesen Konflikt weiter am Ball zu halten. Aber vielleicht so ein ganz kurz, um das so ein bisschen anzureißen, die Situation in Syrien ist ja jetzt folgendermaßen, ganz grob, dass wir einen Großteil des Landes unter Kontrolle des Regimes haben und im Nordosten hat sich Rojava ebenfalls einen relevanten Teil des Landes unter Kontrolle gebracht. Und diese beiden Kräfte werden irgendwie verhandeln müssen. Also es wird sicher zu einem Arrangement kommen, bei der das Regime unwahrscheinlich davon abrücken wird, die Grenzkontrollen aufrechtzuerhalten. Also wahrscheinlich wird das Regime die Grenze wieder kontrollieren wollen. Und auch die, zumindest auf dem Papier, die staatliche Souveränität Syriens aufrechterhalten. Das heißt, es wird keine offizielle Anerkennung von Rojava geben. Die Frage ist nur, wie weit sich die inneren Strukturen von Rojava erhalten können, inwiefern sich ein gewisser Autonomie erhalten kann, zumindest erstmal. Das sind eigentlich die Fragen. Und da ist natürlich das große Problem, dass die Menschen in Rojava natürlich aufgrund der türkischen Bedrohung auch ein Interesse haben und auch eine Notwendigkeit sehen, sich mit dem Regime schnell zu einigen, damit diese türkische Offensive, die dann immer wieder im Raum steht, dazu nicht kommt. Und das ist natürlich ein großes Problem, dass sie eben wissen, dass die Türkei auf absehbare Zeit von ihrer Politik gegenüber Rojava, dass das sich nicht ändern wird. Und da muss man sich tatsächlich anschauen, was sich in der Türkei in den letzten 3-4 Jahren getan hat. Das ist richtig.
Genau. 3-4 Jahre, das umfasst quasi die Zeit des Putsches und seit dem Putsch und vielleicht auch die Angriffe auf die kurdisch-türkischen Gebiete.
Genau, also man kann sozusagen in der jungen türkischen Geschichte so verschiedene Jahreszahlen nehmen, um bestimmte Grenzziehungen zu machen. Oft wird Gezi genutzt. Ich glaube, wir sind inzwischen davon ein bisschen weiter weg, quasi immer wieder Gezi als Referenzpunkt zu beziehen. Der Bezugspunkt jetzt wären eigentlich eher die Parlamentswahl 2015, bei der Erdogan und die AKP zum ersten Mal ihre Mehrheit verloren haben, seitdem die AKP überhaupt existiert, seit vielen, vielen Jahren. Und dieser Verlust der Regierungsmehrheit hat dann dazu geführt, dass die AKP-Regierung wieder den Krieg aufgenommen hat gegen die kurdische Seite. Dazu gehören die türkischen Luftangriffe auf Nordirak, aber auch die Offensiven gegen die kurdischen Städte im Südosten der Türkei. Und das ist eigentlich, glaube ich, schon so ein relativ wichtiger Punkt, weil da verschiedene Dinge passiert sind. Zum einen hat die AKP, das ist überhaupt nicht zu verkennen, hat sich von dem bisherigen Weg, die Kurdenfrage zu bearbeiten, hat sich davon wieder abgewendet. Bis dahin war klar, es ist natürlich kein Friedensprozess auf gleicher Augenhöhe, sondern ein Prozess, bei dem die AKP vorgeben wollte, wie das zu laufen hat, und die Kurden sollten sich unterordnen. Das hat nicht so ganz funktioniert, wie die AKP sich das vorstellt, und es hat dazu geführt, dass gerade parlamentarische, zivile Kräfte auf der linken kurdischen Seite an Relevanz gewonnen haben. Also auch der Wahlerfolg der HDP kann man nicht erklären, ohne diese Hoffnung der kurdischen Bevölkerung, endlich über den zivilen parlamentarischen Weg etwas erreichen zu können. Und dieser Krieg, der dann wieder losgetreten wurde, ist natürlich ein Signal zu sagen, ihr könnt tun, was ihr wollt, ihr könnt Wahlkämpfe veranstalten, ihr könnt wählen, wenn ihr wollt, aber wir bombardieren eure Städte, wir inhaftieren eure Abgeordneten und eure Bürgermeister werden ebenfalls abgesetzt. Also quasi eine Ansage, dass der zivile parlamentarische Weg für die Kurden verschlossen ist. Das hat schon dazu geführt, dass auch die HDP in den folgenden Wahlen etwas an Unterstützung verloren hat. Aber noch wichtiger ist vielleicht, dass die AKP gerade bei diesem Krieg es geschafft hat, die rechten nationalistischen Kräfte hinter sich zu sammeln. Also eigentlich über den Krieg ist ein Block entstanden, wenn man so will, von AKP und der rechten MHP, aber auch anderen Kräften, die zuvor die AKP dafür kritisiert haben, dass sie eben keinen Krieg gegen Kurden führt. Und dann, als die AKP selbst Krieg führt, hat sich ein gewisser Block gebildet, der dann auch dabei sehr hilfreich war für die AKP, bestimmte Projekte, wie das zum Beispiel das Präsidialsystem umzusetzen, und aber auch die Wahlen, die dann ausgerufen wurden, Neuwahlen im November 2015 zu gewinnen. Und das ist eigentlich dieser Prozess, dieser Block, der dann seitdem entstanden ist, funktioniert eigentlich bis heute. Also auch diese Kriegskoalition von AKP und MHP bei vielen Fragen hat sie bis heute erhalten. Also das ist schon etwas, was eigentlich sehr, sehr markant ist und was nicht immer so erkannt wird. Also sehr viel Aufmerksamkeit geht dann auf diesen Putschversuch, wo wir bis heute ja nicht wissen, was es genau war. Aber dieser Prozess der nationalistischen Mobilisierung durch Krieg wird manchmal etwas übersehen. Und das ist eigentlich bis heute einer der entscheidenden Faktoren, die sowohl die türkische Innenpolitik bestimmen, aber auch die türkische Politik gegenüber Rojava und auch die türkische Nahostpolitik. Also ohne diese Kriegskoalition kann man zum Beispiel nicht erklären, warum die Türkei immer wieder gezwungen ist, gegen kurdische Kräfte in der Region vorzugehen, immer wieder Offensiven zu starten, auch gerade kurz vor Wahlen. Das ist schon quasi ein Drang oder ja, eine Notwendigkeit, die sich aus dieser nationalistischen Mobilisierung ergibt.
Ja, wenn du sprichst, dann gehen mir diese Daten nochmal so durch den Kopf. Sommer 2015, ich glaube so Mai oder Juni, die Wahl, bei der die HDP dann so 13% gekriegt hat und auch erkennbar in die türkische Gesellschaft ausgestrahlt hat, war so mein Gefühl damals. Und dann tatsächlich ja dieser, dann der Move, erstmal Neuwahlen überhaupt erzwingen zu wollen, Erdogan, dadurch, dass alle Koalitionsverhandlungen quasi destruiert worden sind. Und dann die Durchsetzung dieser Neuwahlen, die dann dazwischen lagen schon die großen Angriffe. Ne? Ich glaube, Diyarbakir war schon teilweise zerstört zu dem Zeitpunkt, wenn ich...
Genau, die ersten Offensiven auch in Cizre waren da schon, sind da schon gelaufen gewesen. Es gab sogar Vermutung, also auch ich hatte eine ähnliche Vermutung, dass die, dass zum Beispiel die Regierungspartei AKP zwar die, den Krieg eskalieren lässt bis zu den Wahlen, aber nach den Wahlen das wieder runterfährt, weil sie das auch nicht im Griff hat und weil eigentlich alle wissen, dass der militärische diese militärische Lösung auch nicht funktioniert. Das heißt, aber es hat sich für die AKP als erfolgreich erwiesen.
Ja.
Also diese Mobilisierung funktioniert recht gut.
Ja.
Sie funktioniert auch deswegen gut, weil in der westtürkischen Bevölkerung leider die Empathie für das Leiden der Kurden nicht so hoch ist. Also viele können schon wissen, was in den kurdischen Gebieten passiert, wissen es vielleicht auch, aber es interessiert sie jetzt nicht so stark.
Ja.
Genau, das, also über diese Mobilisierung hat die AKP dann auch die Wahlen dann wieder für sich gewinnen können.
Ja. So ein einschneidendes Ding fällt mir ein, war im Sommer 2015 der Anschlag auf ein Jugendcamp, bei dem eine große Zahl von Leuten, die eigentlich sich solidarisch mit Kobane zeigen wollten, umgebracht worden sind.
Genau, das ist der Anschlag in Suruç, eigentlich anderthalb Monate direkt nach der Wahl, im Juli 2019, über 30 Tote. Einer von den vielen Anschlägen, die bis heute nicht wirklich aufgeklärt sind, wo man nicht weiß, inwiefern nur der IS dafür verantwortlich ist und inwiefern der Staat dafür mitverantwortlich ist. Und eine quasi der Bausteine, die dazu geführt haben, die innenpolitische Lage in der Türkei eskalieren zu lassen. Es gab ja auch parallel auch Angriffe auf HDP-Büros. Also überall ist etwas passiert, bis dann tatsächlich der Krieg dann wieder losgetreten wurde mit Luftangriffen auf den OTAG.
Ja.
Also es ist schon eine bewusste Herbeiführung von, man kann auch sagen, eine Strategie der Spannung. Der Staat hat schon Wert darauf gelegt, dass dieser Friedensprozess endgültig abgebrochen wird.
Mhm.
Und das war auch erfolgreich.
Ja. Ja. Noch ein Moment war ein schwerer Anschlag auf eine Demonstration in Ankara. Auch das fällt mir gerade ein. Und in dem Zusammenhang eine Veröffentlichung von Deniz Yüksel, der ziemlich detailliert den tiefen Staat beschrieben hat. Eines der Texte, die dann herangezogen worden sind, drei Texte, glaube ich, waren das, die er veröffentlicht hat, die herangezogen waren, um seine Inhaftierung zu begründen.
Ich glaube auch nicht nur zu begründen, sondern das war tatsächlich schon gerade diese Recherche, aber auch die Recherche gegen den Schwiegersohn von Erdogan. Das waren, glaube ich, schon auch Dinge, die man nicht nur da herangezogen hat als Begründung oder als angebliche Begründung, sondern das sind, glaube ich, schon Fragen, die wo Deniz Yüksel dann durchaus auch in relevanten Fragen des Staates quasi herumgefruchtelt hat, was dann natürlich der Staatsführung nicht passte. Insbesondere die Frage, wie konnte sich der IS jahrelang in der Türkei so massiv ausbreiten, inwiefern gab es staatliche Unterstützung dafür, Also ganz vieles wusste man ja. Also man wusste, in Istanbul gibt es Rekrutierungsbüros des IS. Man wusste, wie der IS über die Türkei Waffen, Geld, Kämpfer nach Syrien bringt. All das war ja nicht unbekannt. Mhm. So. Und in dieser Situation entwickeln sich IS-Zellen, die Anschläge verüben, fast ausschließlich nur gegen Linke oder Kurden. Der Anschlag auf die Friedensdemonstration im Oktober 2015 in Ankara, hast du angesprochen, mit über 100 Toten, bei der ja auch die Polizei anschließend mit Wasserwerfern und Pfefferspray gegen die Überlebende vorgegangen ist. Das sind das sind Dinge, die man eigentlich kaum wahrhaben will. Aber wir sehen durchaus, dass diese IS-Angriffe sich hauptsächlich gegen Linke und Kurde richten und dass der Staat wenig Interesse hat, tatsächlich aufzuklären und diese Zellen zu zerschlagen. Hm. Insofern ist das bis heute so, dass diese Bedrohung mit auch gerade gegenüber öffentlichen Demonstrationen und Kundgebungen durchaus im Raum ist. Also Menschen haben natürlich Angst, auf die Straße zu gehen, weil sie nicht wissen, was passiert. Es kann sein, dass bloß die Polizei vorrückt. Es kann aber auch sein, dass irgendwo eine Bombe hochgeht. Diese Angst ist durchaus da. Und gerade dieser Anschlag auf die Friedensdemonstration in Ankara ist, glaube ich, schon für viele Menschen damals ein sehr großer Moment von Schrecken und Angst gewesen und hat sehr lange gewirkt, auch ja, demobilisierend für Sozialbewegungen in der Türkei.
Trotzdem, und das hast du auch immer wieder gezeigt in den letzten 2-3 Jahren, zum Beispiel zum 8. März gibt es dann doch auch ganz entschlossene, mutige Demonstrationen, die Freiheitsrechte und die Emanzipationsforderungen auf die Straße tragen.
Ja, also die Frauenbewegung ist immer sehr eindrucksvoll, wenn sie auf die Straße geht. Und sie geht regelmäßig auf die Straße für ihre Interessen. Also wenn es zum Beispiel um diese Kampagne gegen Morde an Frauen geht, da ist sie sehr aktiv, auch landesweit überall. Kleinere Demonstrationen, Kundgebungen. Die LGBTI-Bewegung war sehr, sehr lange aktiv, hauptsächlich in Großstädten, aber auch da sehr lange trotz Polizeirepression auf die Straße gegangen. Die HDP, also auch das muss man erwähnen, macht bis heute Wahlkampf, obwohl Tausende ihrer Mitglieder inhaftiert sind und eigentlich kaum eine Aktion stattfinden kann, ohne dass die Polizei anrückt. Die Menschen sind sehr aktiv, die Menschen versuchen, das, was noch da ist, an Menschenrechten, an Ansätzen, die zu verteidigen. Aber das große Problem, und das ist auch das, was die Frauenbewegung jetzt verstärkt erlebt, also jetzt am 8. März wurde die Demonstration auch unterbunden, ist, dass jegliche Frage zu einer Staatskrise erklärt wird. Also wenn du dich einsetzt dafür, dass zum Beispiel Frauenhäuser erhalten bleiben, dann wird das direkt zu einem Angriff auf den Staat deklariert. Mhm. Wenn du sagst, das Recht auf Abtreibung muss beibehalten werden, auch das wird direkt irgendwie von einer muslimisch-konservativen Regierung als Angriff auf die gesellschaftlichen Vorstellungen gesehen und ebenfalls mit einer entsprechenden Antwort. Das heißt, und die Umweltbewegung wurde ja auch massiv bekämpft, auch mit ähnlichen Begründungen. Das heißt, es ist sehr schwierig für soziale Bewegungen, in diesen Zeiten noch etwas zu tun, ohne dass man sie direkt zu Staatsfeinden deklariert. Und die Folgen sind eigentlich da. Aber bis heute sehr viele mutige Menschen, die auf die Straße gehen und in diesen sehr widrigen Umständen weiterhin kämpfen. Dafür kann man eigentlich nur Respekt haben.
Ja, das bewegt mich immer wieder, wenn ich diese Beispiele höre. Frage ich mich, wie schaffen die Menschen das? Also es sind ja nicht nur die Bekannten, die großen Namen, ne? Die Co-Vorsitzenden, die dann über Nacht quasi verhaftet werden, fast von ihrem Parlamentssitz quasi weg verhaftet werden und angeklagt werden des Terrorismus. Und man weiß, eine solche Anklage ist verbunden mit schlimmen Haftbedingungen und auch mit Folter. Und das betrifft eben nicht nur zwei Menschen und nicht nur 13 Parlamentsabgeordnete, die es am Anfang waren. Ich weiß gar nicht, wie viele es jetzt sind.
Es sind nochmal über 10 nach wie vor.
Ja. Es betrifft ja Hunderte und Tausende, die unter diesen Bedingungen politisch nicht aufgeben und weitermachen.
Ich glaube, da muss man vielleicht ein bisschen von unserer eigenen Sichtweise ein bisschen davon lostrennen. Also hier in Deutschland ist ja gerade so sind die Wahrnehmung entstanden, das hat sich in den letzten 3-4 Jahren aus dem heiteren Himmel entwickelt. Es gibt irgendwie, ne, oft wird gesagt, nach dem Putschversuch ist es ganz schlimm geworden. Es ist richtig, nach dem Putschversuch ist es noch schlimmer geworden. Aber gerade für Linke und kurdische Kräfte in der Türkei ist es so, es war davor auch nicht gut. Auch vor Gezi war es nicht gut. Auch in den Jahren, wo man in Deutschland bei größeren Medien die AKP-Regierung als eine moderat islamische Reformkraft beschrieben hat, war es auch nicht gut. Die Inhaftierung gab es auch schon 2009, 2010. Nicht in der Zahl wie heute, aber es gab sie. Auch Linke wussten damals, wenn sie allzu kritisch sind, wenn sie Dinge tun, die nicht erwünscht sind, können sie dafür inhaftiert werden. Das heißt, es gibt eine lange Geschichte von Repression, aber auch von Widerstand. Auch Erfahrung, wie man mit Repression umgeht und eine Erfahrung, also wenn man sozusagen das Kollektiv als kollektives Gedächtnis sehen will, durchaus auch mit, man hat einen Putsch quasi überlebt als linke Bewegung, 2 Putsche, 3 Putsche, 4. Putsch. Es gab immer wieder riesige Verhaftungsfälle, es gab immer wieder Zensur und Repression und man hat sowas immer weitergemacht. Und das ist schon etwas, woraus man auch schöpfen kann. Dieser kollektive Gedächtnis des Widerstandes ist durchaus abrufbar. Macht man natürlich etwas pathetisch, dass man sich sozusagen auf irgendwelche Führungsfiguren aus der Geschichte bezieht, aber das muss man jetzt nicht nur per se negativ sehen, sondern es ist durchaus auch ein Bezug auf eine Geschichte, wo man weiß, es gab früher auch schon diese Phasen von massiven Angriffen auf die Linke und man hat trotzdem weitergemacht. Und insofern ist vielleicht aus der Sicht der Akteure in der Türkei, in den kurdischen Gebieten, das gar nicht so anders heute, sondern es reiht sich ein in einer langen Geschichte von Repression und Widerstand. Das ist vielleicht für hier, weil wir relativ lange sich uns mit der Türkei nicht groß beschäftigt haben, vielleicht ist es dann als kommt es aus dem heiteren Himmel und als sei das jetzt ganz, ganz schlimm und früher war es okay. Nein, früher war es auch nicht okay.
Mhm. Ja, das erklärt natürlich so ein bisschen was, nicht? Das kollektive Gedächtnis. Trotzdem frage ich mich immer wieder, so ganz banal, kann man das aushalten? Kann man so? Und dann kommt so ein bisschen die Antwort, ja, man unter solchen Bedingungen gibt es eigentlich nur eine Chance. Man muss daran wachsen, innerlich wachsen.
Es ist ja auch nicht so, dass tatsächlich alle dort bleiben und kämpfen. Viele fliehen, viele versuchen sich zurückzuziehen aus der politischen Aktivität. Oder versuchen eben sich auf Bereiche zu bewegen, wo die Repression nicht so stark ist. Wir müssen ja auch schon sehen, dass das einfach inzwischen Hunderte und Tausende Menschen aus der Türkei in den letzten Jahren nach Europa geflüchtet sind. Auch viele Aktivistinnen, also auch viele HDP-Politiker und Politikerinnen sind inzwischen hier in Deutschland zum Beispiel. Es gibt auch durchaus auch diese Bewegung. Also wenn man weiß, man wird dort nichts mehr erreichen können als Person und es droht nur noch Inhaftierung oder der Tod, dann gibt es schon auch durchaus einige, die dann fliehen und ihren Kampf woanders fortsetzen. Ich glaube, die Aufgabe, die sozusagen, also wenn wir sozusagen uns als linke Akteure in diesem Spiel, in diesem Konflikt reinbegeben, dann ist es eben, kann eine Rolle sein, gerade diese Menschen, die hierhin geflohen sind, um ihren Kampf fortzusetzen, zu unterstützen. So, das ist, glaube ich, etwas, was wir bisher noch nicht gut genug machen. Deswegen ja auch sowohl die Publikation, auch diese Veranstaltung, aber auch andere Dinge immer wieder sozusagen den Fokus darauf richten sollen. Dort ist etwas passiert, wovon wir lernen können. Also wir können auch sowohl von Rojava lernen, aber auch von dem, was in der Türkei passiert. Und wir können die Menschen, die all diese Erfahrungen gesammelt haben, die jetzt hier sind, vor Ort, wir sollten sie unterstützen und wir sollten sie diskutieren und wir sollten ebenfalls von ihnen lernen. Das ist, glaube ich, schon etwas, was wir mehr machen sollten, weil, und das ist vielleicht sozusagen, quasi so ein gewisser Eigeninteresse vielleicht auch von uns, der da zum Tragen kommen sollte. In der Türkei hat sich dieser rechtspopulistisch, recht autoritäre Partei gebildet, ist an die Regierung gekommen und war sehr, sehr lange erfolgreich, das politische Leben in der Türkei zu kontrollieren. Und wir sehen inzwischen ja eigentlich global, dass in vielen Ländern ähnliche Bewegungen aufkommen. Und vielleicht muss man nicht jedes Fehler, der in der Türkei gemacht wurde, wiederholen, sondern vielleicht kann man da lernen und sich anschauen, wie entstehen solche Kräfte, wie mobilisieren sie ihre Anhänger und was können wir da tun, um ihren Aufstieg zu verlangsamen, zu verhindern oder ganz abzuwenden.
Ja. Und das kann man sehr gut im Kontakt eben mit denjenigen, die hierher ins Exil gekommen sind. Was sagst du zur HIR-Bewegung? Das war ja eine der Antworten, die relativ schnell gegeben und gefunden worden sind als Bündnis.
Ja, also das Problem ist, also mit der politischen Opposition in Türkei auf der größeren Ebene ist, dass wir eine, dass die größte Oppositionspartei der Türkei, die CHP, eben für linke und für kurdische Kräfte kein wirklicher Bündnispartner ist, aber sie ist die Kraft, die da ist. Das heißt, man muss mit ihr arbeiten. Man kann sie nicht ignorieren, wenn man tatsächlich die AKP-Regierung irgendwann stützen will, wenn man zu was anderem kommen will, wird man mit der CHP irgendwie arbeiten müssen. Und dieser Bewegung, das Präsidialsystem zu verhindern, war eine Kampagne. Es gab auch andere Ansätze, dass man also gerade die CHP aus linker Ecke unterstützt oder dazu kommt, irgendwie ein Oppositionsbündnis zu bilden. Bisher ist es in den meisten Fällen an der CHP gescheitert, die dann immer wieder sagt, mit der HDP wollen wir nichts zu tun haben, das sind die unterstützten Terroristen und ähnliches. Jetzt bei den Kommunalwahlen ist etwas passiert, was ich sehr geschickt finde, was ich auch sehr unterstützenswert finde, nämlich die linke HDP wusste zwar, dass die CHP nicht so ein Bündnis bereit ist, aber hat sozusagen entschieden, die CHP trotz der CHP zu unterstützen, nicht weil die CHP eine so progressive Kraft ist, sondern um einen symbolischen Sieg gegen die AKP-Regierung zu erlangen. Also was hat sie gemacht? In der Westtürkei hat sie auf eigenen Kandidaten bei den Kommunalwahlen verzichtet. Mhm. Und damit sozusagen die Stimmen der HDP in Richtung der anderen Oppositionsparteien geschoben. Das ist zum Beispiel Ankara sehr schwierig, weil der Kandidat dort eigentlich von den Grauen Wölfen kommt und von den Linken, also inzwischen JHP, aber ursprünglich, seine politische Heimat war ursprünglich, waren die Grauen Wölfe. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass es für Linke und Kurden natürlich sehr schwierig ist, einen solchen Menschen überhaupt daran zu denken, ihn zu wählen. Aber sowohl in Ankara als auch in Istanbul hat das funktioniert. Man hat die JHP-Kandidaten haben die Oberbürgermeisterwahlen gewonnen. Und das ist schon zumindest ein symbolischer Sieg gegen die AKP-Regierung. Das muss man schon feststellen. Was auch dann mit Stimmen der HDP-Wählerin erreicht wurde. Und da sehen wir durchaus auch einen Moment, dass offensichtlich die Herrschaft der AKP doch nicht so ganz, ganz fest und sicher ist. Also die Wahlen waren am 1. April, am 31. März. Und seitdem sind die Ergebnisse eigentlich bekannt. Und auch die oberste Wahlbehörde hat schon bekannt gegeben, dass eigentlich der CHP-Kandidat in Istanbul gewonnen hat. Aber bis heute werden die Ergebnisse von der AKP nicht anerkannt.
Ja.
Sie wissen also bis heute nicht, wie sie darauf antworten. Sie wissen aber, wenn sie die Wahlen anfechten, wenn sie Neuwahlen herbeiführen, dann ist das auch, kratzt das durchaus an ihrer Legitimation. Wenn sie jetzt den CHP-Kandidaten anerkennen, ist auch schwierig, eine so große Niederlage zu akzeptieren, weil Istanbul ist nicht einfach irgendeine Stadt, sondern die größte Stadt der Türkei. Auch die Stadt, in der Erdogan sozusagen politisch aufgestiegen ist als landesweiter Politiker. Und das ist schon ein harter Brocken für die AKP, wie sie damit umgeht. Und offensichtlich kann sie nicht einfach Wahlen so fälschen wie nach Belieben, sondern ist da durchaus auch darauf angewiesen, Wahlfälschung und Manipulation in gewissen Rahmen zu halten. Also quasi das nicht völlig zu übertreiben. Also jetzt nicht zu sagen, in Ankara hat, in Istanbul hat doch der AKP-Kandidat gewonnen, was sie anfangs versucht haben, aber auf dieses Spiel haben sich die meisten Kräfte nicht eingelassen. Das heißt, wir sehen auch durchaus, obwohl die Wahlen nicht demokratisch sind, obwohl sie nicht fair oder frei sind, kann man hier und da gewisse symbolische Siege erringen. Und die sind sehr wichtig, weil sie schon zeigen, dass nach wie vor mindestens die Hälfte der türkischen Bevölkerung trotz der ganzen Repression, trotz der ganzen Mobilisierung nicht hinter Erdogan und der AKP steht. Insofern ist das erstmal ein Erfolg, auch für die HDP, was natürlich dadurch erreicht wurde, dass die HDP insgesamt schon an Stimmen verloren hat. Also, aber ich glaube, das war das in dem konkreten Fall auch wert, zu sagen, wir treten da quasi als Partei zurück und ermöglichen der Opposition einen Sieg. Wie die JHP damit umgeht, ob sie das tatsächlich nutzt für eine Öffnung, das glaube ich nicht, aber zumindest wurde ein kleiner symbolischer Sieg errungen, das ist schon sehr viel wert.
Das war deine Antwort zu der Frage, was denkst du zu dem HIR-Bündnis? Das sind ja jetzt so mindestens 24 Monate.
Ja.
Ich weiß gar nicht, das war glaube ich 2016, ne? 2017.
2017 war das Referendum, genau.
Ja. Mhm. 24 Monate und gemessen an dem, was wir im Erst, also vor dieser Frage verhandelt haben, sieht man die unendliche Mühsamkeit unter solchen Bedingungen dann immer noch beweglich Politik und über diesen Weg dann vielleicht so Risse öffnen zu können in einem eigentlich Monolithen so, ne?
Genau, also es geht einerseits so zeigen, dass man nicht immer noch da ist. Mhm. Das ist also Wahlen können auch dafür genutzt werden, zum Beispiel für linke Parteien zu sagen, wir sind trotz der ganzen Repression immer noch da und lassen uns nicht einfach zerschlagen. Und sie können natürlich auch gewisse Risse im Herrscherblock sichtbar machen. Aber die Illusion, dass man über Wahlen tatsächlich zu einem Regierungsstoß kommt, ja, das hat
niemand. Also, ne?
Genau. Ja. Also ich glaube auch in den JRP wissen eigentlich alle, dass nicht dazu kommt. Aber zum Beispiel die linke HDP hat explizit damit argumentiert, es geht um einen symbolischen Sieg. Mhm. Es geht darum, dass man nach wie vor zeigt, dass man da ist. Mhm. Und nicht darum, dass man tatsächlich glaubt, über eine Kommunalwahl Erdogan zu stürzen. Das finde ich kommen. Aber die Linken kämpfen quasi an allen Fronten. Und Parlamentswahlen oder Kommunalwahlen sind auch eine von diesen Feldern.
Ja. Du hast eben davor zwei soziale Bewegungen genannt, die Frauenbewegung zum 8. März und die LGBT-Bewegung.
Ja.
Wie sieht es mit sozialen Bewegungen aus? Das ist quasi die logische Anschlussfrage auf die Feststellung mit Wahlen. Werden wir diese Regierung nicht stürzen?
Ja, also man muss schon feststellen, dass die Umweltbewegung, die sehr, sehr wichtig war, sehr lange und gewisserweise eigentlich bis heute wichtig ist, schon sehr stark damit zu kämpfen hat und hatte mit der Repression. Gerade weil diese Projekte, diese Proteste gegen die Staudammprojekte in den kurdischen Gebieten sich konzentrieren, ist natürlich schwierig, in einem Kriegsgebiet Proteste zu organisieren. Und das ist durchaus auch, das öffentliche Interesse hat deutlich abgenommen, aber auch die Akteure, die dort involviert waren, sind jetzt mit anderen Dingen beschäftigt. Ähnliches geht auch zum Beispiel für die LGBTI-Bewegung. Einer von den Vereinen in Diyarbakir, die da sehr aktiv war, hat sie dann irgendwann auch so entschieden, dass sie sich erstmal darum kümmert, was in Diyarbakir passiert an Krieg und an Zerstörung. Und es lenkt natürlich die Aufmerksamkeit weg, es lenkt auch die Akteure weg von anderen wichtigen Projekten. Und auch bei der Frauenbewegung ist es auch so, dass jetzt inzwischen die Fragen von Krieg und Frieden deutlich stärker nach vorne gegangen sind. Also sieht man auch bei den Demonstrationen, welche Fronttransparente gemacht wurden.
Mhm.
Und dadurch geraten natürlich andere Themen, die auch sehr, sehr wichtig sind, in den Hintergrund.
Mhm.
Und das ist, diese Zuspitzung macht natürlich macht es natürlich Sozialbewegungen sehr schwierig, ihre eigenen Themensetzungen weiter voranzutreiben und sich nicht nur auf diese Frage von Pro und gegen AKP, diese ganze Kriegsthematik, sich da irgendwie allzu sehr da reinpressen zu lassen. Aber sie müssen sich auch gleichzeitig so verhalten. Das heißt, ja, es ist einfach ein Konflikt, der da ist. Dazu kommt eben die ganze Repression und auch die, ja, einfach die schlichte Tatsache, dass viele Personen inzwischen geflohen sind oder sich zurückziehen aus der Politik, weil sie eben Angst haben vor den Folgen. Das ist schon eine gewisse Schwierigkeit. Und da sieht man eigentlich heute, dass die Frauenbewegung eher die Kraft ist, die übrig geblieben ist, während die Umweltbewegung schon deutlich hat schon an Kraft verloren, kann man schon sagen. Aber klar, also worauf du anspielen willst, ist ja, wenn wir zu einer politischen Änderung in der Türkei kommen wollen, zu einer grundlegenden Änderung, dann braucht es dafür natürlich die Kräfte auf der Straße, dann braucht es natürlich die soziale Bewegung. Aber da habe ich jetzt auch nicht die große Befürchtung, dass diese Kräfte sich direkt ausschalten lassen. Manchmal sind sie eher vielleicht quasi unterhalb der Aufmerksamkeitsschwelle. Vor Gesi war es ja auch ähnlich. Man hatte gar nicht so viel gewusst von der Umweltbewegung und dann war sie zack da und hat landesweit Millionen von Menschen mobilisieren können. Also das ist durchaus etwas, was Sozialbewegungen sehr gut können. Unvorhersehbar auftreten und die Verhältnisse einmal durcheinander bringen. Aber ich glaube durchaus, dass es daneben auch noch politische Organisationen braucht, die ja langfristig bestimmte Projekte verfolgen, dass es eigentlich beides braucht. Und da sehe ich eigentlich eher die große Schwierigkeit, wie sich politisch organisieren lässt in Zeiten von Autokratien. Das ist eigentlich eher die Schwierigkeit. Bei Sozialbewegungen denke ich, dass sie deutlich langlebiger sein werden. Und wenn die Zustände sich leicht ändern, dass sie dann wieder auftauchen.
Ja, als du vor anderthalb Jahren auch hier im Hause oben im Seminarraum gesprochen hast, auf einer Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung, da hast du gegen Schluss in der Diskussion nochmal vor der Gefahr gewarnt, sich innerhalb der Türkei auf eine militärische Auseinandersetzung einzulassen mit dem Hinweis, was in den 90er Jahren passiert ist.
Ja.
Wie würdest du das heute? Du hast dafür bei einer Person mindestens in dem Raum und sehr lautstark geäußertes Unverständnis geerntet. Ich habe dir trotzdem die Daumen gedrückt, mit dieser Position durchzukommen, sozusagen.
Ja, also es ist durchaus so, das muss man einfach feststellen, wenn die türkische Regierung Krieg führt und den Akteuren klar macht, dass der zivile Weg für sie verschlossen ist, dann hat das natürlich auch die Auswirkung, dass viele sich darauf einlassen, dass sie sagen, wenn wir hier angegriffen werden, wenn wir hier bombardiert werden, dann greifen wir selbst zu den Waffen. Es gab ja auch diese große Mobilisierung gerade von jungen kurdischen Kräften in den kurdischen Städten, also der Versuch quasi militärisch sich zu verteidigen gegen die türkische Armee, was scheitern musste, was auch gescheitert ist, weil gegen eine NATO-Armee kannst du mit einigen hundert jungen Aktivisten, die vielleicht ein paar Waffen haben, nicht bestehen. Aber das ist natürlich sehr schwierig, den Leuten was anderes vorzuschlagen. Weil du kannst ja nicht ernsthaft damit argumentieren, ja, geht doch wählen, das bringt doch voll was. Und eure Stimme wird anerkannt, Demokratie funktioniert ja, ist ja noch da. All das ist ja nicht so, ist ja Quatsch. Es ist tatsächlich so, dass in Zeiten von Autokratien diese üblichen demokratischen Maßnahmen nicht so richtig greifen. Aber auch sowas wie kritische Berichterstattung oder auch selbst soziale Bewegungen große Schwierigkeiten haben, dort überhaupt etwas zu bewirken. Deswegen ist es natürlich für manche dann dieser Ruf zu den Waffen attraktiv. ich habe diese Kritik viel, oft gehört, auch vielfach gerade von kurdischen Leuten, auch quasi diese Hoffnung irgendwie immer wieder gehört, dass man doch die türkische Armee besiegen könnte und ähnliches. Ich glaube, man muss einfach sehen, der militärische Weg ist nicht nur für die Türkei verschlossen, sondern auch für die kurdische Seite. Es wird in diesem Konflikt keine militärische Lösung geben. Das hat man schon immer wieder versucht. In den 90er Jahren hat das ja nicht nur der türkische Staat versucht, sondern auch die PKK hat es ja auch versucht, militärisch erfolgreich zu sein und sich durchzusetzen. Und das funktioniert schlichtweg nicht. Dafür sind die Kräfte zu sehr in einer Pattsituation, wo klar ist, man wird verhandeln müssen und es wird sicherlich einen Kompromiss geben. Nur mit der heutigen Regierung wird das nichts, das ist auch klar. Solange die AKP so an der Macht ist, wird das sicherlich nichts. Und es ist grundsätzlich sehr schwierig, sich überhaupt einen gerechten Frieden vorzustellen. Weil es würde auch bedeuten, nicht nur Machtverhältnisse und Ressourcenfragen jetzt zu klären, sondern auch die Geschichte aufzuarbeiten. Man müsste sich eben anschauen, sozusagen diese ganzen Leichenschichte anzuschauen. Was passiert in Jizre 2016? Dass man diesen Massaker von damals aufklärt, dass man die 90er Jahre aufklärt und vieles, vieles mehr. Und das ist natürlich eine Riesenaufgabe. Aber ohne eine Aufarbeitung der Geschichte wird es auch keinen gerechten Frieden geben. Und das geht deutlich über eine bloße Verteilung von Macht und Ressourcen, was man, glaube ich, sich vorstellen kann, irgendwie nicht mit der jetzigen Regierung, aber grundsätzlich vorstellen kann. Das geht schon darüber hinaus. Aber das wäre das, was man braucht. Also ein gesellschaftlichen Prozess der Versöhnung und der Aufarbeitung in der Türkei, was sehr lang dauern würde und was sehr konfliktreich wäre. Aber daran führt kein Weg vorbei. Und das ist natürlich etwas, womit viele nicht so viel anfangen können und das abweisen. Also auch die Vorstellung, warum sollen wir uns mit einem türkischen Staat arrangieren und einen Kompromiss schließen. Und also diese Vorstellung ist natürlich nach dem ganzen Massaker, nach der ganzen Bombardierung natürlich sehr fragwürdig oder für manche auch schlichtweg nicht akzeptabel. Also wenn jemand sagt, meine Angehörigen wurden in Jizre in seinen Kellerräumen niedergebrannt und ihre Leichen sind bis heute nicht da, sind einfach verschwunden, dann habe ich natürlich nicht so viel zu sagen, außer dass ich natürlich diesen Leid verstehen kann und aber jetzt nicht weiß, wie man aus diesem ganzen Kreislauf von Krieg und Repression je rauskommt, ohne einen gesellschaftlichen Aufarbeitungsprozess.
Ich hatte zwei Impulse, als du diese für mich sehr wichtigen und eindrucksvollen Sätze gesprochen hast. Das erste war, dann müssen ja die türkischen Herrschenden erstmal ihren Traum vom Osmanischen Reich aufgeben, was schon die Größe zeigt. Und das andere war die Erinnerung daran, wie in Südafrika die Versöhnungskommission gewirkt haben und tätig geworden sind. Das waren die beiden Impulse, die ich hatte.
Ja, also genau, die Türkei oder der türkische Staat müsste eben anerkennen, dass die türkische Bevölkerung eben nicht einfach eine rein türkische ist, sondern sich auch ganz viel in verschiedenen Bevölkerungsgruppen zusammensetzt und das Kurdische natürlich da natürlich eine relevante Rolle spielen muss, auch anerkannt werden muss. Und natürlich brauchen wir eine Aufklärung dessen, was in den 90er Jahren passiert ist. Also es gibt tausende von Menschen, die bis heute als offiziell als verschwunden gelten, wo wir aber wissen, dass sie von staatlichen Repressionsorganen umgebracht wurden. Also die Massengräber tauchen immer wieder auf, werden immer wieder gefunden. Das müssen wir klären. Wir müssen natürlich auch klären, wie sich dieser tiefe Staat in der Türkei, also dieser Konglomerat aus staatlichen Repressionsbehörden, Geheimdienst und Teilen der kriminellen Unterwelt, sich zusammengetan haben in diesem dreckigen Krieg der 90er Jahre. Das muss man natürlich auch als aufarbeiten. Ohne diese Aufarbeitung wird es nicht gehen. Und Beispiel Südafrika, aber auch andere solche Beispiele zeigen auch, wie schwierig das ist und wie lange das dauert und wie unvollkommen das am Ende trotzdem bleibt. Aber einen anderen Weg sehe ich tatsächlich nicht.
Wird nach wie vor wahrscheinlich von vielen auch als Zumutung empfunden, wenn du solche Sätze sprichst.
Ja, Zumutung als Affront, als ja, also auch vielleicht als Nicht-Anerkennung für den militärischen Widerstand der kurdischen Kräfte. Aber darum geht es mir nicht. Mir geht es hier nicht darum zu sagen, dass das alles falsch war, sondern es geht darum, was ist in der Zukunft ein Weg, ein Ausweg aus dem Kreislauf. Wie können wir einen Zustand erreichen, in dem wir nicht eine rechte Regierung haben, die auch diese ethnischen Spaltungen für sich nutzen kann, der Wahlkampf betreiben kann über Soldatenbegräbnisse, das ist ja heute der Fall. Jeder türkische Soldat, der bei den Kämpfen getötet wird, wird anschließend medial ausgeschlachtet, indem eben große Staatsbegräbnisse organisiert werden und die Familien der Soldaten ebenfalls genutzt werden, um weiter Stimmung zu machen gegen die kurdische Seite. Und da müssen wir da raus. Da führt kein Weg vorbei.
Der demokratische Konföderalismus, das war ja vielleicht der Beginn, keine Ahnung, dieser kleinteiligen Suche nach politischen Wegen.
Ja.
Da wir kommen schon langsam zum Schluss unserer vereinbarten Stunde. Hören wir noch ein paar Sätze von dir dazu.
Also ich glaube, was man sich klar machen muss beim demokratischen Konföderalismus, aber auch bei vielen Ansätzen, die von der kurdischen Seite in den letzten 20 Jahren vorangebracht wurden, dass es vielfach pragmatische Antworten oder pragmatische Überlegungen sind zu bestimmten Pattsituationen. Also als Öcalan ab 99 diese Wende begonnen hat, weg von dem klassischen linken Nationalbefreiungsbewegung, also die Idee, ein kurdischer Staat quasi zu gründen, weg davon zu gehen und politische Ordnungsmodelle zu entwerfen, die jenseits neben dem Staat funktionieren. Und das ist ja auch der demokratische Konföderalismus, also die Idee, dass der Staat noch existiert irgendwie, aber zunehmend an Bedeutung verliert, weil die Menschen sich auf basisdemokratischer Ebene und gleichberechtigt selbst organisieren. Das ist quasi, ja, das war schon damals ja eine Antwort darauf, dass Öcalan gemerkt hat, dieser Weg, den man ganz lange versucht hat, der funktioniert nicht. Also müssen wir etwas anderes versuchen. Und das wurde zum Teil, also das ist auch das, was in Rojava zum Teil umgesetzt wurde, diese Idee eben, dass man wegkommt von dieser Idee eines Nationalstaates, egal ob es kurdisch, arabisch, türkisch ist, sondern eine politische Ordnung, in der verschiedene Bevölkerungsgruppen gleichberechtigt zusammenarbeiten und politische Strukturen aufbauen, die anders funktionieren als Parlamente und das, was wir eigentlich hier im Westen kennen. Das ist eigentlich schon quasi eine pragmatische Antwort auf das, was eben nicht funktioniert. In der Türkei wurde es auch versucht, also die HDP hat zum Beispiel in den Kommunen im Südosten der Türkei, in den kurdischen Gebieten das auch versucht. Da ist aber die große Schwierigkeit, dass solche Ansätze neben Staaten immer darauf angewiesen sind, dass die Staaten selbst schwach sind. Also in Nordsyrien hat es ja auch deswegen funktioniert, weil Assad mit anderen Gefechten beschäftigt war und seine Truppen aus Nordsyrien zurückziehen musste. Und da kannst du etwas aufbauen. Und in der Türkei war das ähnlich in so einem gewissen Moment die Schwäche des Staates, in dem Friedensprozess, bei der Staat nicht so aggressiv gegen die Kurden vorgehen konnte wie sonst, konnte die HDP diese Projekte aufbauen. Aber als dann der Krieg wieder angefangen wurde, wurden all diese Projekte auch zerstört. Die HDP-Kommunalpolitiker auch entweder ins Exil getrieben oder inhaftiert. Auch das wurde eigentlich recht weitgehend zerschlagen. Das heißt, das ist quasi eine, wenn man so will, eine Schwachstelle oder ein Punkt, den man bedenken muss, dass wenn autoritäre Staaten stark sind und sich nicht davor zurückschrecken, sehr repressiv vorzugehen, dann haben solche demokratischen Projekte ein gewisses Problem. Also wie sie sich schützen können gegen solche Angriffe. Und da ist die Antwort noch nicht gefunden. In Rojava ist die Antwort so gemacht, dass man neben dieser basisdemokratischen Struktur noch quasi recht klassische militärische Strukturen hat, die das Ganze schützen. Aber auch da gibt es gewisse Schwierigkeiten, gerade wenn man sich den Afrin-Krieg anschaut, dass selbst mit dem militärischen Schutz ein Angriff zum Beispiel von der Türkei oder von anderen Staaten nicht abgewehrt werden kann, offensichtlich. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man noch weiter diskutieren muss und überlegen muss, wie man solche Projekte auch tatsächlich schützen kann gegenüber Nationalstaaten. Und da ist die Antwort noch nicht gefunden.
Mhm. Sprechen wir zum Schluss noch ein bisschen über das Buch, damit das Buch, wo ja noch einiges dann nachzulesen ist und zu vertiefen ist, damit das Buch dann auch noch hier in Hamburg eine Verbreitung findet. Herausgegeben von Ismail Küppeli, Kampf um Rojava, Kampf um die Türkei, mit Beiträgen von 11, glaube ich, weiteren oder 10 weiteren AutorInnen.
Es sind 7 weitere Autoren.
7? Ich noch mal da habe ich zu schnell.
Ich habe nochmal durchgezählt. Genau, es sind nochmal 7 Autoren. Genau, es gab auch zwischendurch, hat sich das nochmal geändert. Wir haben zum Beispiel recht kurzfristig noch einen Beitrag reingenommen von Michael Wilk zu der Lage nach dem Afrin-Krieg für die Menschen vor Ort. Also er ist dort war dort als Arzt tätig und beschreibt nochmal auch die ganz konkreten Folgen für die Menschen. Genau. Das ist so ein bisschen die Idee, dass wir versuchen, einerseits zu schauen, was sich in Rojava entwickelt hat, was da für Entwicklungen gab, nicht nur in dem Afrin-Krieg, aber auch und dann in der Türkei sich anzuschauen, sowohl was die AKP jetzt in den letzten Jahren versucht hat, aber was sich auch als Gegenkräfte auch gebaut hat. Und da ist eben die Frauenbewegung das ist schon sehr, sehr zentral, finden wir.
Ich nenne mal die Kapitel. Ein Vorwort von dir, dann auch ein Text von dir. Hauptsache die Kurdinnen verlieren die türkische Nahostpolitik. Das hast du hier auch im Gespräch ziemlich deutlich skizziert. Dann demokratische Autonomie. Staatenlos regieren als gesellschaftliche Alternative zum Nationalstaat in Nordsyrien und der Türkei von Rosa Burtsch. Wir sind die freie Presse, Journalismus, Rojava und der Kampf um Afrin, Kerem Scharnberger. Dann Präsentialismus à la Turca und kurdophobe Aspekte des Weges dorthin von Maria
Tokatli.
Dann der Aufschwung der Frauenbewegung in der Türkei von Meral Cinea. Dann Afrin und die Krise der AKP zur Geopolitik und des innertürkischen Burgfriedens von Axel Gehring. Dann Sieg der Diktatur, die Türkei nach der Afrin-Invasion und den Wahlen 2018. Alp Kaiser Lioglu. Und dann Rojava und die türkische Invasion in Afrin von Michael Wilk. Sehr auf den jetzigen Zeitpunkt bezogen, würde ich sagen. Ne? Genau. Das ganze Tableau sozusagen.
Genau, also wir haben anders als beim Vorgängerband Kampf um Kuba, Kampf um die Zukunft des Nahen Ostens, jetzt ein bisschen mehr geschaut, was hat sich seitdem entwickelt. Da war erstmal die Idee, dass man stärkere Hintergründe liefert, weil damals mein Eindruck war, dass vieles nicht bekannt ist. Aber ich glaube, inzwischen gibt es eine gewisse Beschäftigung mit der Türkei, auch mit Rojava. Und da kann man eben schauen, wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt, quasi updaten und auch schauen, wie sich das weiterentwickeln kann in den nächsten Jahren, auch quasi Prognosen liefern. Genau, also es ist so ein weiterer Schritt in einer Beschäftigung, wo wir auch durchaus den Eindruck haben, dass das jetzt vielleicht nicht alle, die in die Zeitung aufgeschlagen und was über Erdogan gelesen haben, da weiter am Ball sind. Aber es gibt eigentlich in vielen Städten Menschen, die immer wieder bis heute interessiert sind und versuchen, daraus zu lernen und für sich auch bestimmte Schlüsse zu ziehen. Das ist eigentlich quasi ein Werkzeug, um diesen Menschen bei ihrer Beschäftigung zu helfen.
Ja, ja, so wirkt das auf mich auch und verspricht auch einiges, finde ich, in dieser Zusammenstellung. Heute Abend werden wir die Veranstaltung aufzeichnen und dann auch im Programm des FSK im Mai senden. Leider können wir hier jetzt aktuell keine direkte akustische Werbung für die Veranstaltung machen, aber über die Homepage haben wir das nochmal gemacht heute. Hoffen, dass viele kommen. Ismail, vielen Dank dir für sehr diesen gerne. Besuch. Das ist, glaube ich, ein harter Ritt, jetzt so einmal quer durch Deutschland und dann noch diese Stunde im Studio und so. Aber ich finde, du hast hier uns auch viel sagen können heute. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne, sehr gerne. Besten Dank.